Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Jahwe Gott redet, wer sollte nicht Prophet werden? Der Satz stammt aus dem Amos-Buch und er könnte aber eigentlich exemplarisch über jedem Buch dieser 12 kleinen Propheten stehen. Heute Morgen steht das Micha-Buch im Zentrum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Texte der Propheten oder dieser Bücher, die klingen so fremd in unseren Ohren. So andersartig. Und wenn wir die Texte lesen, dann fällt es uns häufig auch schwer, einen roten Faden zu erkennen. Da werden ganz verschiedene Themen, komplexe Themenbereiche angesprochen und manche Abschnitte, die lesen sich wie surreales Theater. Deshalb machen wir um diese Texte häufig einen großen Bogen. Aber gerade diese Texte sind es auch wert, in unserer heutigen Zeit gehört zu werden. Sie stecken so voller Kraft und voller Leben. Und aus diesem Grund finde ich die Predigtreihe schlicht großartig. Ich liebe diese Bücher und diese Texte und ich hoffe, dass ich heute Morgen etwas von meiner Begeisterung mit euch teilen kann. Richtig beschäftigen sollte ich mich mit dem Micha-Buch mal im Zuge meines Theologiestudiums, und zwar als ich mich auf die Bibelkundeprüfung Altes Testament vorbereitet habe. Ich sollte mich damit beschäftigen, aber ich habe gedacht, naja, so ein randständiges Buch, darüber wirst du doch wohl kaum in der Prüfung befragt werden. Aber wer schon mal Prüfungen gemacht hat an der Uni, der weiß, die entwickeln manchmal eine ganz eigene Dynamik. Und so gegen Ende der Prüfung guckt der Prüfer seine Assistentin an und fragt sie: Frau XY, welchen Propheten haben wir denn heute eigentlich noch nicht gefragt? Und dann an mich: Ach, sagen Sie doch mal was zum Inhalt des Micha-Buches. Auf dem falschen Fuß erwischt, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir kurz überlegt, was ich mache. Und dann habe ich mich erinnert, dass viele der Propheten irgendwie gegen soziale Missstände vorgehen. Habe ich einfach gesagt: Ach, der Micha, der übt Sozialkritik. Der Prüfer hat sich damit zufrieden gegeben und ich habe gedacht, ja gut, doch irgendwie noch was im Kopf behalten. Und es stimmt auch, das trifft auch wirklich auf das Micha-Buch zu, aber da steckt noch viel mehr drin als nur Sozialkritik. Und darauf wollen wir heute Morgen gucken. Das Buch verrät uns nur sehr wenig über seinen Autor. In den ersten Zeilen heißt es, dies sind die Worte des Micha, des Moreschitas, die er von Jahwe bekommen hat oder irgendwie so. Also irgendwie Micha, also Jahwe redet oder der Gott redet mit Micha. Wir wissen, dass er aus Moscheret kommt und dass er in den Tagen Jorams, Ahas, Hiskias gewirkt hat. Das waren alles Könige Judas, so im Zeitraum 8. 7. Jahrhundert. Damit hören eigentlich die Infos, die wir über Micha bekommen, schon auf. Wir erfahren nicht, was Micha vor seinem Prophetendasein gemacht hat. Wir haben vor 2 Wochen, hat das der Christoph erzählt, bei Amos. Amos hatte einen normalen Beruf, der war Maulbeerfeigenritzer und Viehzüchter und dann hat Gott ihn hinter seiner Herde weggezogen. Über Micha wissen wir es nicht. Wir wissen auch nicht, ob Micha vielleicht sogar von Berufs wegen Prophet gewesen ist. Wir wissen nicht, ob er gerne Prophet war oder ob er mit seinem Ruf gehadert hat. Das wissen wir alles nicht. Aber was wir haben, das sind die 7 Kapitel des Buches, die seinen Namen tragen. Ein Teil des Inhalts, der wird euch nach den letzten Predigten, wenn ihr sie gehört habt, nicht mehr ganz so fremd erscheinen. Ein Teil wird euch vielleicht weiterhin befremden und ein anderer Teil, so hoffe ich zumindest, der wird heute Morgen neue Horizonte eröffnen. Ich will heute so in der Vogelperspektive mal über das Micha-Buch mit Ihnen fliegen, mit euch fliegen und exemplarisch immer wieder ein paar Verse beleuchten. die charakteristisch sind für das Micha-Buch. Das Buch beginnt mit einer großartigen Ouvertüre. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lest die ersten Verse mal. Der Name Micha oder Micha-Jahu bedeutet, wer ist wie Jahwe? Wer ist wie der Gott Jahwe, den die Juden als ihren Gott bekennen? Und diese Frage, die wird in den ersten Versen auf unglaublich eindrucksvolle Weise beantwortet. Ich lese die Verse. Hört alle Völker, merk auf Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser die talwärts stürzen. Und das alles um Jakobs Übertretungen willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Diese Verse malen ein gewaltiges Bild. Wenn Gott seine Wohnung verlässt und auf die Berge tritt, dann schmelzen die dahin wie Wachs. Wenn der Störenfried erscheint, dann gerät die Welt in Zwanken. Ja, aus den Fugen könnte man sogar sagen. Der Grund für sein Erscheinen, ich habe mit euch zu reden. Irgendetwas läuft schief und Gott sieht sich genötigt, seine Wohnung zu verlassen. Und kaum ist der Löwe erschienen, brüllt er richtig los. Ich zitiere wieder ein Textstück. Wehe denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihr Eigentum weg. Darum sagt der Herr, auch ich denke mir Böses aus gegen eure ganze Sippschaft. Ich lege euch ein Joch auf den Nacken, damit ihr den Kopf nicht mehr so hoch tragen könnt. Es warten schlimme Zeiten auf euch. Der Löwe brüllt gegen eine Gruppe von Menschen, die reich sind und Gewalt ausüben. Nachts hecken sie ihre Pläne aus, am Morgen führen sie sie durch. Und diese Tatsache ist verstörend für jeden, der das Alte Testament liest. Eigentlich ist es so, die Zeit des Übeltäters ist die Nacht. Am Morgen setzt Gott dem Treiben der Bösen ein Ende. Hier setzen die Bösen ihr Treiben erst am Morgen um. Sie setzen sich an die Stelle Gottes. Sie wollen entscheiden, was recht und gut ist. Das gerechtigkeitsschaffende Handeln Gottes wird dabei außer Kraft gesetzt. Felder werden geraubt, Häuser werden beschlagnahmt. Hier geht's nicht nur gegen die Armen, sondern hier geht's gegen Menschen, die Eigentum haben, gegen Menschen, die frei sind und die in die Unfreiheit geführt werden. Die Mitte der Gesellschaft wird getroffen. Ohne Rücksicht gehen die Menschen, die Geld haben, Reichtum haben, gegen die anderen vor. Und sie gehen nun nicht nur gegen den Eigentum derjenigen vor, die vor ihnen sind, sondern sie beschlagnahmen auch das Erbe. Das heißt, auch die Lebensgrundlage der folgenden Generation wird einkassiert. Die gute Ordnung Gottes wird außer Kraft gesetzt und ein Großteil der Menschen unterdrückt. Der Löwe brüllt gegen die Reichen, denn sie missbrauchen ihren Reichtum. Und dem Planen der Reichen stellt Gott sein eigenes Planen entgegen. Über euch wird Unheil kommen, weil ihr Böses tut. Wo sie Land geraubt haben, wird Land von ihnen genommen werden. Das Brüllen des Löwen geht aber noch weiter. Ich zitiere wieder ein Stück. Hört her, ihr Anführer der Nachkommen Jakobs, ihr Mächtigen Israels. Ihr müsstet wahrhaftig das Recht kennen, aber ihr hasst das Gute und liebt das Böse. Ihr behandelt die Menschen meines Volkes wie das Schlachtvieh, dem man die Haut abzieht, das Fleisch von den Knochen reißt, die Knochen zerschlägt und sie samt dem Fleisch in den Kessel wirft. So beutet ihr das Volk aus. Ihr werdet noch zum Herrn um Hilfe schreien, doch er wird euch nicht hören. Er wird sich von euch abwenden, weil ihr eure Macht so missbraucht habt. Der Löwe brüllt gegen die Mächtigen. Das sind zwei verschiedene. Einmal die wirklich Geld und Reichtum haben und jetzt die Macht haben. Und er brüllt gegen sie und sagt, ihr solltet auch eigentlich die sein, die das Recht kennen. Ihr solltet wissen, was gut ist. Ihr solltet dafür eintreten, dass Gerechtigkeit geübt wird. Stattdessen tretet ihr das Recht mit Füßen. Ihr solltet dafür Sorge tragen, dass jeder sein Recht in Anspruch nehmen kann und auch einfordern kann. Aber was tut ihr? Ihr hasst das Gute. Ihr tretet das Recht mit Füßen. Ihr beugt das Recht, wo es nur geht und wo es euch um euren eigenen oder euch zum eigenen Vorteil wird. Ihr entmachtet die Menschen. Ihr pervertiert die heilvolle Ordnung Gottes, denn Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Und er hasst alle, die Unrecht tun. Und das schätze ich so an den Propheten, das ist auch manchmal ein bisschen verstörend, aber das wird an einem drastischen Bild verdeutlicht. Ihr solltet die Hirten Israels sein, aber ihr schlachtet eure Schafe bis auf die Knochen. Und deshalb wird Gott nicht mehr auf sie hören, nicht mehr auf ihr Rufen hören. Weil sich die Mächtigen von Gott abgewandt haben, wendet Gott sich von ihnen ab. Sein Angesicht wird er verbergen und ihnen seine Fürsorge entziehen. Der Löwe brüllt gegen die Reichen und gegen die Mächtigen. Aber der Löwe hat noch nicht zu Ende gebrüllt. Ich zitiere noch mal ein Stückchen. Auch für eure Propheten habe ich eine Botschaft des Herrn. Sie verkünden Glück und Erfolg, wenn man ihnen zu essen gibt. Und drohen jedem den Untergang an, der ihnen keine Geschenke macht. Weil sie mein Volk irreführen, lässt der Herr ihnen sagen, ich lasse die Sonne für euch untergehen und Nacht über euch hereinbrechen, dass ihr im Dunkeln tappt. Ihr könnt nicht mehr in die Zukunft sehen und wartet vergeblich auf eine Offenbarung. Wenn ihr mich fragt, bekommt ihr keine Antwort mehr. Dann müsst ihr Propheten und Wahrsager euch schämen und euch wie Trauernde den Bart verhüllen. Der Löwe brüllt auch gegen die Geistlichen, denn sie missbrauchen ihre Geistlichkeit. Ihr Propheten, ihr solltet eigentlich ein Korrektiv zu den weltlichen Institutionen sein. Ihr solltet Unrecht benennen und dafür eintreten, dass es behoben wird. Ihr solltet mein Sprachrohr sein und meiner Stimme im Alltag Gehör verschaffen. Aber was tut ihr? Ihr bestärkt die Reichen und Mächtigen. Die, die euch den Magen füllen, denen redet ihr nach dem Mund. Ihr wiegt sie in Sicherheit, indem ihr ihnen sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Euer Handeln wird erfolgreich sein. Denen, die euch keine Geschenke machen, denen droht ihr mit Krieg. Ihr verleiht dem Krieg der Oberschicht gegen die übrige Bevölkerung eine theologische Legitimation. Ihr erklärt diejenigen, die euch nicht den Bauch füllen, zum Feind Gottes. Das darf nicht mehr sein. Und deshalb entziehe ich euch eure prophetische Legitimation. Die Offenbarungen werden aufhören, ihr bekommt keine Antwort mehr von mir. Und deshalb werdet ihr euch vor den Menschen schämen müssen. So wie ihr andere ausgegrenzt habt, werdet ihr ausgegrenzt werden. Wenn man sich diese Texte so mal zu Gemüte führt, dann kann man da schon schwermütig werden. Das beschriebene Unrecht ist eigentlich kaum auszuhalten. Das ganze System ist korrumpiert. Das Micha-Buch übt radikale Systemkritik. Die Reichen, die Mächtigen und die geistlichen Führer beuten die kleinen Leute aus. Und diese sind ihnen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Und Gott, der brüllt zwar immer wieder gegen die Schuldigen, aber an der Stelle habe ich nicht den Eindruck, dass sich etwas grundlegend verändert. Und so dieser Bogen, der kommt so nach den ersten drei Kapiteln zu einem Ende, in dem im Prinzip die totale Katastrophe vor Augen gemalt wird. Das Zentrum Jerusalem ist zerstört, der Tempel kaputt, alles verödet. Wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Aber das Micha-Buch bleibt zum Glück nicht dastehen. Das düstere Fazit von Kapitel 3 ist nicht das letzte Wort. In Kapitel 4 verändert sich die Stimmung grundlegend. Man könnte sagen, aus Moll ist Dur geworden. Hoffnung macht sich breit, dass Gott die Situation seines Volkes, die Situation der Menschen zum Guten wenden wird. Ich möchte da auch eine kurze Stelle zitieren, die diese Hoffnung wirklich vor Augen malt. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinem Feigenbaum und Weinstock wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Nach den düsteren Klängen der totalen Korruption des Systems wird ein großartiges Bild der Hoffnung gemalt. Der wenige Verse zuvor noch verwüstete Zionsberg in Jerusalem wird auf einmal erhaben dastehen. Die Völker, die für die Zerstörung verantwortlich gewesen sind, werden kommen und sich belehren lassen. Weisung wird ausgehen, Recht wird aufgerichtet, Gerechtigkeit wird geübt. Die Welt wird befriedet sein. Kriegsgerät wird seinen Nutzen verlieren. Die Entbehrungen der Ausgebeuteten werden vergessen sein. Weinstock und Feigenbaum sind so ein Bild für Fülle, für Wohlergehen. Jeder wird Fülle haben. Jeder kann in Ruhe, Frieden und sicher leben. Wenn wir an der Stelle mal zurücktreten und den Blick auf die Botschaft des Micha-Buches werfen, dann fällt auf, dass irgendwie Heil und Unheil recht unvermittelt nebeneinander stehen. Das ist eine Besonderheit des Micha-Buches. Unheil und Heil stehen nebeneinander. Und jetzt kann man fragen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Ist das Unheil notwendig, dass wir zum Heil gelangen? Nach dem Motto Augen zu und durch, irgendwann wird's besser? Oder sind die Heilstexte so zu verstehen, dass Gott am Ende irgendwann mal sein Friedensreich aufrichtet? Vor dieser Endzeit ist das alles nur Utopie. Muss man kurz gucken. Oh, da ist ja gar nichts weitergegangen. Ha, Mist. Irgendwie geht mein Drücker, glaube ich, gerade nicht. Na naja, gut, Technik ist Technik. Genau, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Also es geht darum, dass ist das Heil, Unheil notwendig, um zum Heil zu gelangen? Oder so nach dem Motto Augen zu und durch? Oder ist es irgendwann so eine Vision, die am Ende irgendwann mal auftauchen wird? Und aus christlicher Perspektive stehen wir da in der Gefahr zu sagen, na ja, irgendwann geht die Geschichte zu Ende und dann, wenn die Geschichte zu Ende geht, dann richtet Gott sein neues Reich auf. So ein Denken ist im Alten Testament fremd. Der Alttestamentler Otto Kaiser hat es mal treffend formuliert, der Prophet wartet nicht auf das Ende, sondern auf die Vollendung der Geschichte. diese utopische Zukunftshoffnung, die bezeichnet nicht das Ende der Geschichte, sondern die Vollendung. Das soll sich irgendwann hier wirklich realisieren. Und ich glaube, dass die beiden Pole, Unheil und Heil, eigentlich gar nicht gegeneinander stehen, sondern dass durch beide Texte eigentlich eine gleiche Botschaft vermittelt wird. Beide Texte berichten vom Brüllen des Löwen gegen die Reichen und gegen die Mächtigen. Die Reichen und die Mächtigen, die werden ins Unheil, ins Unrecht gesetzt. Micha tritt dafür ein, dass Gott der kleinen Leute ist. Gott verachtet das Große, Starke und Mächtige. Er verachtet diejenigen, die das Recht beugen und Gerechtigkeit verachten, aber er will sich der kleinen Leute annehmen. Der Löwe brüllt, Gott stört. Gott stört die Sicht der Großen und Mächtigen, die meinen, Gott sei auf ihrer Seite und deshalb hätten sie kein Unglück zu befürchten. In dieser Situation hilft Gott. Das mag zwar in den Unheilstexten nicht so scheinen, aber er hilft, indem er sich auf die Seite der Unterdrückten stellt, indem er Partei ergreift, indem er die Anliegen der kleinen, armen, unterdrückten, Ausgebeuteten zu Gehör bringt. Gott hilft, indem er von Unterdrückung und Fremdherrschaft befreit. Gott hilft durch das Gericht letztendlich. Aber das ist nicht das letzte Wort. Nach der Nacht kommt der Morgen. Die Hoffnung blüht auf. Die Hoffnung, dass sich an den Lebensumständen tatsächlich was ändern kann. Dass das korrupte System nicht das Ende im Hier und Jetzt ist. Es muss nicht alles beim Alten bleiben. Die Hoffnung des Propheten war die Utopie eines Reiches der Gerechtigkeit und des Friedens. Ein Reich, in dem jeder ungestört und sicher wohnt. Eine solche Zukunftshoffnung, die ist frohe Botschaft für alle, die unterdrückt sind. Für alle, die bedrängt sind. Und diese Zukunftshoffnung ist zugleich Schreckensbotschaft für alle Reichen und Mächtigen. Aus ihrer Perspektive, wenn ihr euch mal in die Perspektive der Reichen versetzt, wenn jetzt Gott derjenige ist, der Recht aufrichtet, wo ist dann ihre Macht? Wenn jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum wohnt und Fülle hat, wo ist ihr Reichtum? Also aus ihrer Perspektive ist das keine glanzvolle Zukunftsvision, sondern eher eine Schreckensvision. Die Mittel des Krieges zur Unterdrückung sind ihnen genommen. Und ich glaube wirklich, dass diese Botschaft keine Vertröstung auf ein schöneres Jenseits irgendwann sein soll. Ich glaube, dass die Botschaft des Micha-Buches wirklich Opposition gegen die Vertreter des Establishments sein wollte. Opposition, die sich mit der Art und Weise, mit der Beschaffenheit der Welt nicht zufrieden geben wollte. Es wird eine Hoffnung artikuliert, die hier auf dieser Welt damit rechnet, dass Gott Gerechtigkeit aufrichtet. Dass Gott die Willkürherrschaft der Reichen beendet. Die Heilsworte bringen diese Hoffnung zum Ausdruck und laden mich ein, uns ein, daran teilzuhaben. Und ich glaube, dass wir gerade heute diese Botschaft auch wieder hören müssen. Gott steht nicht auf der Seite der Reichen und Mächtigen. Wir leben in einer globalisierten Welt, in der wir leben in Deutschland, uns geht es in der Regel sehr gut, aber in der viele Menschen nicht in dem Maße an gesellschaftlichen, nicht an dem, in dem Maße, wie wir an der Gesellschaft teilhaben können, die nicht in dem Maße, wie wir Wohlstand genießen können. Wir leben in einer Welt, in der politische Machtinteressen in Syrien auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden. Und wir leben in einer Welt, und das ist mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bewusst geworden, in der bei der ganzen Flüchtlingsthematik immer wieder gesagt wird, wir müssen doch das christliche Abendland verteidigen und Grenzen bauen. wenn ich diesen Satz höre, da geht mir immer die Hutschnur hoch. Weil wenn ich diese Texte ernst nehme, dann steht Gott nicht auf der Seite derer, die drin sind, im christlichen Abendland, sondern auf der Seite derer, die draußen stehen. Die Botschaft des Micha-Buches ist aktueller denn je, finde ich. Ich kann die großen gesellschaftlichen oder politischen Themen natürlich nicht beeinflussen, ja. Aber ich kann trotzdem mich mal versuchen, an meiner Perspektive zu arbeiten. Und ich will das wirklich lernen. Ich will lernen, mit den Augen Gottes auf diese Welt zu schauen. Ich will lernen, mich nicht an dem Starken und Mächtigen zu orientieren, sondern am Schwachen und Hilfsbedürftigen. Im Kleinen kann ich dazu beitragen, dass die Gerechtigkeit Gottes, die das politische, wirtschaftliche Establishment in Frage stellt, immer wieder aufblitzt. Im Kleinen kann ich dazu beitragen, dass die Utopie Wirklichkeit wird. Jetzt wäre es super, wenn der Clip abgespielt werden könnte. Der Löwe brüllt. Hörst du ihn brüllen? Wenn viele in Bewegung gesetzt werden, verbunden durch ein gemeinsames Ziel, dann kann sich alles verändern. Manchmal träume ich, dass ich an einem Sonntag in die Straßenbahn steige, weil ich auf dem Weg zum Gottesdienst bin. Ich setze mich, schaue mich um und stelle erstaunt fest, dass niemand auf sein Handy schaut. Und auch die Kopfhörer scheinen an diesem Sonntag alle daheim vergessen zu haben. Die Gesichter der Menschen sind offen. Sie schauen einander an, sind freundlich zueinander, kommen miteinander ins Gespräch. An der nächsten Haltestelle entdecke ich einen Mann im Rollstuhl. Eine junge Frau geht auf ihn zu und fragt ihn, ob sie ihm helfen kann. Der Mann nimmt dankbar an, die junge Frau hilft ihm in die Straßenbahn. Ein paar Kinder mit ihren Scootern machen Platz. Der Mann bedankt sich, zieht eine Tafel Schokolade aus seiner Tasche und schenkt sie den Kindern, die teilen. Weiter vorne sehe ich einen Jugendlichen, der gerade vom Bäcker zu kommen scheint. Eine prall gefüllte Tüte mit Backwaren in der Hand. Er nimmt Brötchen und Gebäck heraus und gibt sie dem Obdachlosen, der neben ihm sitzt. Dieser greift zu und beißt herzhaft hinein. Der Duft von frischem Gebäck erfüllt die Straßenbahn. Ein junger Mann mit Glatze und Springerstiefel zieht seinen Geldbeutel aus der Tasche und gibt einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien 100 Euro. Daneben steht ein Banker in teurem Anzug und steuert seinen Wohnungsschlüssel bei. Ein Straßenkünstler packt seine Gitarre aus und beginnt ein Lied zu spielen. Die Menschen stimmen ein, klatschen und tanzen. Und als ich mich umblicke, um zu sehen, wo ich gerade bin, stelle ich fest, ich bin an meiner Kirche vorbeigefahren. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.